RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Bei beiden gäbe es einen Dissens, sagte Merz. Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Er sprach von einer Zumutung für die Versicherten. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York, Giselle Ukar.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben getroffen worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor 2 Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar und seine Nachbarn erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. Experten gehen von einer deutlich höheren Opferzahl in dem Bürgerkriegsland aus. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 11 und in Lübben im Spreewald 7 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Morgen. Das ist jetzt keine Werbung, aber auf iPhone-Verpackungen und vielen Geräten selbst steht Designed by Apple in California, Assembled in China, also entworfen von Apple in Kalifornien, zusammengesetzt in China. Ein rein amerikanisches Produkt ist das iPhone also eher nicht. Es wird meistens in China produziert und dann in die USA eingeführt, würde also eigentlich auch mit den heftigen Zöllen belegt, die US-Präsident Trump für Importe aus China erlassen hat. Nun hat Trump aber seine Meinung und die Zölle ein bisschen angepasst. Das aber nicht mal selbst mitgeteilt. USA-Korrespondentin Giselle Ucker hat die Details.
Neben Smartphones und Computern sollen beispielsweise auch Halbleiter von den massiven Zollerhöhungen verschont bleiben. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat. Auch für die in China produzierenden US-Tech-Unternehmen selbst sind die Zollausnahmen eine gute Nachricht. Ihre Aktienkurse waren in den vergangenen Tagen an der Wall Street förmlich in den Keller gerauscht. Unternehmen wie Apple oder Nvidia haben dabei Milliarden an Wert verloren.
Giselle Ucker war das aus den USA. Unter anderem wegen der US-Einfuhrzölle, aber auch wegen hoher Energiekosten und der Konkurrenz aus Asien stehen Stahlunternehmen in Europa derzeit unter großem Druck. In Großbritannien hat das gerade zu einer akuten Krise geführt. Gestern hat sich das Parlament in einer Sondersitzung damit befasst. Unser Korrespondent Christoph Prössl aus London über die Ergebnisse.
Eine Abstimmung in Unter- und Oberhaus am Wochenende, mitten in den Osterferien, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Die Regierung hatte die Abgeordneten aus der Parlamentspause geholt, um ein Gesetz zum Schutz der Stahlproduktion im Vereinigten Königreich auf den Weg zu bringen. Es geht um ein Stahlwerk im Norden Englands in Scunthorpe. Dort betreibt British Steel die letzten beiden Hochöfen, die aus Erz Stahl produzieren und nicht aus recyceltem Material. Der chinesische Eigentümer macht jedoch seit geraumer Zeit Verluste. Die Zeitungen berichteten 800.000 Euro am Tag. Und deswegen hatte die Unternehmensleitung entschieden, keine weiteren Rohstoffe mehr anliefern zu lassen. Die Hochöfen hätten also bald ausgehen können. Sie dann wieder anzufachen, ist teuer und technisch anspruchsvoll. Deswegen greift die Regierung ein, damit dieses Stahlwerk erhalten bleibt. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds gestern im Unterhaus.
The legislation ahead of us today.
Die Gesetzgebung, die vor uns liegt, ist angemessen und notwendig. So können wir die Kontrolle über die Hochöfen erlangen. So können wir die Stahlproduktion retten und die Arbeitsplätze erhalten. Dieses Gesetz überträgt die Eigentümerschaft jedoch nicht an den Staat. Damit müssen wir uns später beschäftigen. Im Kern haben die Abgeordneten zugestimmt, dass die Regierung nun Rohstoffe anliefern lassen darf und anordnen kann, dass die Hochöfen weiter befeuert werden. Das soll Zeit geben, um zu entscheiden, wie es nun weitergeht. Es gibt weitere Optionen, eine Einigung mit dem chinesischen Mutterkonzern, den Standort zu modernisieren. Ein Angebot der Labour-Regierung, etwa 600 Millionen Euro dazu zu geben, lehnte das chinesische Unternehmen offenbar bislang ab. Deswegen steht auch im Raum, dass der Staat British Steel übernimmt. Premier Keir Starmer hob die Bedeutung des Werks hervor.
The future of British Steel hangs in the balance. Jobs, investment, growth. Our economic and national security are all on the line.
Die Zukunft von British Steel hänge am seidenen Faden. Es gehe um Jobs, Investitionen, Wachstum, letztendlich um die Sicherheit. Was Starmer da anspricht, ist, dass in unsicheren Zeiten, in denen sich ein Handelskrieg entwickelt, Großbritannien gut beraten wäre, unabhängig vom Weltmarkt zu sein. Gerade auch, weil das Vereinigte Königreich aufrüstet, dafür natürlich auch Stahl nötig ist. Und Labour hat auch immer wieder argumentiert, es geht um Wachstum, die Regierung will bauen, dafür braucht man Stahl.
Unser Korrespondent Christoph Prössl aus London war das. Große Aufregung, Blaulicht und ein gesperrter U-Bahnhof. In der Station Sophie-Charlotte-Platz in Berlin-Charlottenburg ist gestern Nachmittag ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Der Täter entkam zunächst, wurde kurze Zeit später aber in der Schlossstraße gefasst. RBB24-Reporter Georg-Stefan Russew mit den bisher bekannten Einzelheiten.
Die Spuren in einem U-Bahnhof im Berliner Westen sind noch nicht ganz verschwunden. Zur besten Kaffeezeit gegen 16 Uhr am Samstag geraten im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zwei Männer aneinander. Dramatische Szenen spielen sich ab.
Einer von den beiden hat ein Messer eingesetzt, den anderen damit tödlich verletzt. Der Mann ist noch im U-Bahnhof verstorben. Der Angreifer ist dann mit dem Messer nach draußen gelaufen, in die Schlossstraße rein.
Berichtet Polizeisprecher Martin Strahlau. Noch mit der Stichwaffe in der Hand können sich Streifenpolizisten des Abschnitts 24 dem Täter auf Höhe Knobelsdorfstraße in den Weg stellen.
Der Mann mit dem Messer ist aus dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz rausgelaufen, hoch ans Tageslicht, in die Schlossstraße rein, Richtung Schloss gelaufen und dann den Polizeikräften quasi in die Arme gelaufen. Ist auf sie zugelaufen, die sich auch nicht aufhalten und die Kollegen mussten dann von der Schusswaffe Gebrauch machen.
So Strahlau weiter. Anwohner wollen mehrere Schüsse gehört haben. Die Identität des mutmaßlichen Täters und auch sein Zustand waren am Samstagabend noch unklar. Vor Ort betreuten Einsatzkräfte Zeugen des Vorfalls psychologisch. Zum Tatzeitpunkt waren viele Menschen auf dem Bahnsteig und in der Schlossstraße unterwegs. Auch die beteiligten Polizisten, die ihre Schusswaffe einsetzen mussten, wurden nach dem Einsatz betreut. Der U-Bahn-Verkehr auf der Linie U12 war über Stunden in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Worum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, erklärt Strahlau.
Solch ein Gewaltverbrechen, wie es sich heute ereignet hat, ist Gott sei Dank immer noch die Ausnahme, dass ein Messer in der Art und Weise eingesetzt wird, dass Menschen dann am Ende auch tödlich verletzt werden. Wir sind hier mit starken Kräften vor Ort, um die Sache schnell aufzuklären, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Anwohner des Sophie-Charlotte-Platzes und der Schlossstraße sind aber dennoch verunsichert.
Also sowas erwartet man nicht in Charlottenburg. Also vor allem nicht hier in dem Kiez. Also ich bin hier groß geworden.
Ich dachte immer, hier ist alles ein bisschen friedlich. Bin auch nachts immer alleine unterwegs gewesen, hatte auch nie Angst. Aber jetzt, das macht mir schon ein bisschen Sorge.
In Berlin passiert das meiner Meinung nach viel zu oft. Da muss die Polizei härter durchgreifen und jetzt wurde auch härter durchgegriffen. Ich hoffe natürlich, dass der Täter überlebt. Meiner Meinung nach ist das zu viel jetzt langsam in Berlin.
Sagt ein Passant am Sophie-Charlotte-Platz in Berlin. Der Beitrag war von Georg Stefan Russeff.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Viel Bling-Bling und Geglitzer gibt es gerade im Victoria and Albert Museum in London. Diamantenringe, Uhren und Juwelen aus dem Hause Cartier. Es geht aber nicht nur um Schmuck als Kultur- und Statusobjekt, sondern auch um die Geschichte des Juweliers Alfred Cartier und seiner Familie. Unsere Korrespondentin in London, Gabi Wiesinger, über die Ausstellung und die fragwürdige Faszination von Diamanten.
Diamonds are a girl's best friend.
Cartier. Marilyn Monroe schwärmte von der exquisiten Edelsteinmarke Cartier und auch andere berühmte Diven schmückten sich damit, schildert Kuratorin Rachel Garahan.
We have Grace Kelly's engagement ring, a beautiful ruby necklace that belonged to Elizabeth Taylor.
Der Verlobungsring der Schauspielerin und Fürstin von Monaco, Grace Kelly, und ein Rubin-Collier von Liz Taylor sind in der Ausstellung zu sehen. Gegründet 1847 in Paris, waren zunächst Königshäuser und Adel Kunden des französischen Edeljuweliers Cartier. Um die Jahrhundertwende eröffneten die Enkel des Gründers Louis-François Cartier Filialen in London und New York. Das Geschäft florierte weltweit, Promis lösten Royals als Hauptkunden ab und wählten Cartier als ihr Stilstatement.
There was a new royalty, celebrity replaced aristocracy.
Und manchmal treffen sich royale Vergangenheit, Promis und Cartier-Schmuck auf der Titelseite einer Modezeitschrift.
We also have a tiara and choker Rihanna wore on the
Wir haben ein Diamant-Diadem mit passendem Halsreif, getragen von Popstar Rihanna 2016 auf dem Cover des W Magazins. In Auftrag gegeben 1902 von König Edward VII. Dieser Schmuck hat nach 100 Jahren dieselbe Anziehungskraft und das zeigt, Diamanten sind für die Ewigkeit.
Shows how diamonds are forever.
In den verdunkelten Museumsräumen funkeln rund 350 Schmuckstücke in Vitrinen, raffiniert beleuchtet, Ringe und Colliers, Diademe und Armreife. Die Steine versprühen einen nahezu psychedelischen Glanz. Da kann einem schwindelig werden. Freude macht es auch, bei Auftragsarbeiten nach Parallelen zwischen Schmuckstück und Besitzerin zu suchen. Wallis Simpson, die geschiedene Amerikanerin, wegen der britische König Edward VIII. Abdanken musste, schätzte Raubkatzenmotive.
Duchess of Windsor, she was a great lover of animal jewelry.
Die Herzogin von Windsor ließ sich Armreif und Brosche in Tigerform anfertigen, plus Opernglas mit Tigergriff. Die dunkle Seite der Glitzerwelt der Diamanten, enormer Reichtum in den Händen weniger, problematische Abbaubedingungen oder umstrittene Besitzverhältnisse kolonialer Stücke sollen die Ausstellung nicht trüben. Es geht um die reine Schönheit. Trotzdem verlässt manch eine Besucherin die Diamantenschau nachdenklich.
Jewel, literally a jewel. This incredible craftsmanship.
Die Ausstellung ist ganz klar ein Juwel. Die Handwerkskunst hinter den Stücken ist überwältigend. Aber wenn man zwischen den zum Teil gigantischen und unglaublich wertvollen Edelsteinen steht, kann man schon denken, es wäre eigentlich Zeit für eine Revolution.
It's about time we consider a revolution.
Sagt eine Besucherin der neuen Ausstellung im Victoria and Albert Museum in London. Der Beitrag war von Gabi Biesinger.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Astrid Kretschmer im Studio einen schönen guten Morgen. Fußball, Bundesliga, 29. Spieltag. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund lieferten sich gestern Abend einen wilden deutschen Klassiko. Beim 2:2 verpassen die Münchner allerdings die Vorentscheidung im Meisterrennen. Kilian Mädele berichtet.
Unterhaltsam war es, wie sich der neutrale Fan das wünscht.
War ein geiles Spiel, zweite Halbzeit.
viele Tore.
Der FC Bayern kassiert dabei zwei Gegentreffer, die symptomatisch für diese Saison sind. Zu einfach.
Hoch und weit auf den zweiten Pfosten und Fehler von Urbich. Tor für Dortmund durch Maximilian Bayer. Ein Kopfball aus vielleicht 1,50 Meter.
Dabei irrt vor allem auch Min-Jae Kim durch den eigenen 16er. Beim Südkoreaner stellt sich inzwischen manch einer die Fitnessfrage. Max Eberl gehört nicht dazu.
Er ist, so wie jeder Spieler am Ende einer Saison, nicht bei komplett 100%, aber er ist auch nicht so, dass man ihn nicht bringen kann.
Aber was so ein bisschen mehr an Fitness bringt, beweist Serge Gnabry nach seiner Einwechslung. Das 1:1 von Guerrero leitet er ein, dann dribbelt er selbst durch.
Jetzt Serge Gnabry, Schuss, Tor, 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 Tor.
Weil Dortmund dann doch noch der Ausgleich durch Waldemar Anton gelingt, wirkt BVB-Trainer Niko Kovac ziemlich happy.
Ja, also wir sind mit dem Punkt zufrieden, weil wir müssen auch schon zugeben, dass Bayern München schon die ein oder andere sehr gute Einschussmöglichkeit hatte. Aber die Art und Weise, wie wir es verteidigt haben in der ersten Halbzeit, hat mir gefallen. Wie wir Fußball gespielt haben, nicht. Aber in der zweiten Halbzeit hat beides gepasst.
Und sogar die Miene von Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hält sich etwas auf.
Na, zumindest sind wir tabellarisch weiter auf Platz 8. Wir sind eng dran. Man sieht, dass andere Mannschaften vor uns zum einen gegeneinander spielen und da auch noch Punkte lassen. Dass man hier nach München fährt und gewinnt, ist auch nicht unbedingt einplanbar. Aber wir wissen jetzt, welche Aufgaben jetzt vor uns liegen. Da müssen wir Siege einfahren.
Der BVB blickt schon auf die Bundesliga. Das 0:4 gegen Barcelona in der Champions League aufzuholen, ist eher kein Thema. Ganz anders natürlich die Chancen der Münchner um Joshua Kimmich bei Inter Mailand. Nach dem 1:2 im Hinspiel und diesem 2:2 gegen Dortmund muss sich aber etwas ändern.
Wir machen es uns oft ein bisschen zu schwer, weil wir einfach nicht effizient genug sind. Leider haben wir die Dinger nicht reingemacht. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man ein Wunder braucht. Also wir müssen ein Spiel gewinnen.
Die Chancenverwertung maximieren, Fehler minimieren. Fußball könnte so einfach sein.
Soweit Kilian Medele. Bayer Leverkusen hatte sich am Nachmittag mit einem 0:0 zu Hause gegen Union Berlin begnügen müssen und liegt weiterhin mit 6 Punkten hinter den Münchnern. Die erstaunliche Erfolgsserie der Eisernen geht also weiter. Das Team von Trainer Steffen Baumgart trotz dem Meister einen Punkt ab. Steffen Baumgart, der Trainer.
Das war heute wirklich harte Arbeit. Und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten Offensivmannschaften sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten selbst 3 sehr gute Möglichkeiten. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegengestemmt, was da war, und nehmen wir gerne mit.
Heute Nachmittag wird der 29. Spieltag in der Bundesliga abgeschlossen. Stuttgart gegen Bremen und Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim. So die Ansetzung. Ausführlich live hier im RBB 24 Inforadio am Nachmittag. In die zweite Liga, da hat Hertha BSC den 4. Sieg nacheinander verpasst. Die Berliner erkämpften sich allerdings im Olympiastadion gegen Darmstadt ein 1:1. Jakob Rüger berichtet.
Die einzige Konstante dieser Hertha-Saison ist die Inkonstanz. Trotz 3 Siegen in Folge traten die Berliner gegen Darmstadt lange zurückhaltend, behäbig und ungefährlich auf. Erst mit dem Rückstand zeigte das Team von Trainer Stefan Leitl das Gesicht der letzten Wochen.
Es brauchte natürlich diesen Rückstand, wo ich natürlich eher unglücklich drüber bin. Trotzdem Reaktion der Mannschaft, Energielevel deutlich nach oben gepackt, die Jungs war gut.
Doch genau diese Energie fehlte der passiven Hertha im ersten Durchgang komplett, beobachtete auch Torwart Tjaak Ernst.
Ich fand, in der ersten Halbzeit hat ein bisschen was gefehlt. Da sind wir nicht so an unsere Leistungsgrenze gekommen, wie wir es aus den letzten Spielen, sag ich mal, gewohnt waren. Das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen.
Und doch ging Darmstadt verdient durch einen Abstauber von Isaac Littberg in Führung. Ausgerechnet der zuletzt so starke Torwart Ernst konnte einen Distanzschuss nicht festhalten.
Mein erster Gedanke war schon, dass es auf meine Kappe geht, dass ich den Ball nicht optimal sehe. Ist ein bisschen verdeckt, aber nichtsdestotrotz, er ist der Schuss von relativ weit weg. Und da habe ich schon den Anspruch, den Ball besser zu klären auf jeden Fall oder wenn nicht sogar festzuhalten.
Doch der Rückstand war ein Weckruf für die Berliner. Plötzlich war Hertha bissiger und energischer. Das Eigentor von Darmstadts Verteidiger Alexander Vukotic rettete Hertha einen Punkt.
Diese Aussage teile ich nicht, also definitiv nicht. Also das war schon von der Art und Weise, wie das Tor dann in der Entstehung ist, war es schon richtig gut gespielt. Und ich glaube, wenn Vuko nicht an den Ball kommt, ist dahinter Fabi Reese komplett frei und schiebt ihn dann rein. Hätte mir natürlich besser gefallen, weil dann hätte Fabi erneut getroffen.
So ging Berlins Unterschiedsspieler leer aus. Dafür traf Toni Leistner in der Nachspielzeit den Pfosten. Tjaak Ernst lobte anschließend Herthas Reaktion nach dem Rückstand.
Da hat man gesehen, was wir für eine Qualität haben. Und ich glaube, das muss der Maßstab sein, dass wir jede Woche für Woche diese Intensität auf den Platz kriegen, weil dann sind wir echt gut.
Der Bericht von Jakob Rüger. Und noch ein Ergebnis aus der zweiten Liga vom Abendspiel. Kaiserslautern hat dabei den Sprung auf den dritten Platz verpasst. Die Roten Teufel kassierten eine bittere 1:2 Heimniederlage gegen den von Ex-FCK-Stürmer Miroslav Klose trainierten 1. FC Nürnberg. Auf den Tabellen dritten Elversberg haben die Pfälzer nun einen Punkt Rückstand. Nürnberg liegt 3 Zähler hinter dem Relegationsrang. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren. Und da befinden wir uns, das hat Frau Demmer völlig richtig ausgeführt, mit dem RBB und nicht mit der Berliner Zeitung, der BZ, Herrn Sauerbier oder Herrn Wedemeyer, wem auch immer. Das ist nicht eine Äußerung, die ich hier tun kann. Da bitte ich um Verständnis und ich glaube, Sie wissen und verstehen auch, dass die Rolle der Rechtsaufsicht eine andere ist, als Presseberichterstattung zu kommentieren. Vielen Dank.
Matthias Gille von der Berliner Senatskanzlei, Vertreter der Rechtsaufsicht über den Rundfunk Berlin-Brandenburg, in der RBB-Rundfunkratssitzung vom 11. April. Zum Medienmagazin im RBB24-Inforadio begrüßt Sie Jörg Wagner. Was war geschehen? Nach Presseberichten von Bild und BZ bekam RBB-Intendantin Ulrike Demmer einen vertraulichen Brief der Berliner Senatskanzlei. Darin der Vorwurf, Demmer hätte gegen den Staatsvertrag verstoßen, Ausschreibungspflichten missachtet und den Verwaltungsrat ignoriert. Zitat: Die Rechtsaufsicht bewertet es als höchst kritisch, dass die Ergänzungsvereinbarung mit Herrn Dr. Biesinger unterzeichnet wurde, bevor der Abschlussbericht über die RBB-Berichterstattung zur Causa Gelbhaar vorgelegen hat. Zitat Ende. Kurz zur Vorgeschichte. Wie der RBB am 14. März 2025 mitteilte, hatte der damalige RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger seinen Rücktritt für die fehlerhafte Berichterstattung über den grünen Politiker und Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar angeboten und legte sein Amt nieder. Kurz darauf wurde bekannt, dass er temporär mit einer anderen, gut dotierten Aufgabe im RBB betraut wurde. Auf dem Business-Netzwerk LinkedIn wurden Mitglieder durch den Algorithmus aufgefordert, Biesinger zur Beförderung zu gratulieren. Nach den Presseveröffentlichungen nahm die Berliner Senatskanzlei zumindest an dem Verfahren Anstoß. Zitat: Erst mit der Vorlage des Abschlussberichts am 28. März 2025 hätte der RBB umfassend bewerten können, ob Maßnahmen gegen Herrn Dr. Biesinger angezeigt sind. Vor diesem Hintergrund muss in Frage gestellt werden, ob die Ergänzungsvereinbarungen vom 14. März den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 36 Absatz 1 RBB-Staatsvertrag Rechnung trägt. Zitat Ende. Hören wir RBB-Intendantin Ulrike Demmer in der Rundfunkratssitzung vom vergangenen Freitag zu dieser Problematik in voller Länge.
Nach der letzten Verwaltungsratssitzung, in der wir den Abschlussbericht der Causa und unsere Maßnahmen zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des Senders diskutiert haben, hat uns ein Schreiben der Senatskanzlei erreicht. Die Rechtsaufsicht, die in der Sitzung, wie jetzt ja auch hier, Herr Gille und Frau Prasse da sind, sind der Meinung, dass die damit verbundenen Personalentscheidungen nicht konform mit dem Staatsvertrag und insbesondere die Wirksamkeit der Ergänzungsvereinbarung zum Dienstvertrag von Dr. Biesinger müssten erneut geprüft werden. Diese Vorgänge möchte ich gerne auf zwei Ebenen kommentieren. Also erstens in der Sache, das Direktorium steht zu allen Entscheidungen, die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des RBB zu stärken. Dazu zählt auch, dass David Biesinger temporär mit einer neuen Aufgabe außerhalb der Redaktion betraut worden ist. Und wir lehnen alle Versuche, Herrn Biesinger als Chefredakteur wieder einzusetzen, ab. Genauso lehnen wir aber auch alle Versuche ab, ihn aus dem Haus zu vertreiben. Wir haben hier im RBB mehr als genug Erfahrung mit zeit- und geldraubenden Nachspielen vor Gericht. Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, mit Augenmaß vorzugehen. Was wir gemacht haben, war angesichts der Sachlage und der erhitzten öffentlichen Aufmerksamkeit richtig und im besten Interesse des RBB. Zweitens, der RBB teilt die geäußerte Rechtsansicht nicht. Der RBB war zu allen Vorgängen, die die Rechtsaufsicht in dem Schreiben moniert, auch anwaltlich beraten. Den Vorwurf, der RBB habe gegen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag verstoßen, den weisen wir entschieden zurück. Es ist so, der RBB unterliegt einer eingeschränkten Rechtsaufsicht. Das war zuletzt ausführlich dem Bericht des Untersuchungsausschusses des Landes Brandenburg zur Untersuchung der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg im Jahr 2024 zu entnehmen. Das heißt, vorrangig sind Sie und auch der Verwaltungsrat zuständig, uns zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Wir haben der Senatskanzlei heute geantwortet oder wir werden ihr jetzt zur Stunde antworten. Außerdem haben wir kurz vor dieser Sitzung, und deswegen wollte ich Sie da proaktiv darüber informieren, eine Presseanfrage zu dem Thema erhalten und diese ebenfalls beantwortet.
RBB-Intendantin Ulrike Demmer. Schwerpunkt in der öffentlichen Rundfunkratssitzung waren jedoch die aus dem unabhängigen Expertenbericht abgeleiteten Maßnahmen, um Falschberichterstattung wie beim grünen Politiker Stefan Gelpa künftig zu verhindern. Die ebenfalls zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Programmdirektorin Katrin Günther.
Die zentralen Maßnahmen betreffen die Überarbeitung redaktioneller Regelwerke in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qualitätsmanagement. Die redaktionelle Verantwortung wird in Zukunft klarer geregelt, ebenso wie Abläufe und Abnahmeprozesse. Zudem werden wir die zweifelsfrei im Haus vorhandene investigative Expertise stärker und schneller einbinden. Und auch der verbindliche Umgang mit Quellen, eidesstattlichen Versicherungen und juristischen Abnahmen wird geregelt.
Mehrheitlich begrüßte der Rundfunkrat die im Weiteren noch konkreter ausgeführten Maßnahmen. Einzelne Mitglieder kritisierten jedoch, dass man als Kontrollgremium den 96-seitigen Expertenbericht nur in einem Lesesaal in Augenschein nehmen durfte. Fazit nach rund 3 Monaten Aufarbeitung von Anja-Christine Faber, entsandt vom Landesfrauenrat Berlin und dem Frauenpolitischen Rat Land Brandenburg.
Zufrieden bin ich natürlich nicht, aber man muss ja gucken, welche juristischen Konsequenzen überhaupt möglich sind. Und deshalb bin ich zufrieden mit dem, was im RBB passieren wird, dass es viele, viele Maßnahmen gibt, um so eine katastrophale Berichterstattung in der Zukunft zu vermeiden.
Resümee von Andres Feil, delegiert in den RBB-Rundfunkrat von der Akademie der Künste.
Ich hätte mir natürlich, was den Umgang mit der Causa Gelpa angeht, gewünscht, wie im Fall Relotius, alles offenlegen. Das war meine erste Reaktion. Der Spiegel hat es sozusagen vorgemacht. Ich habe dann schrittweise eben gesehen, welche möglichen arbeitsrechtlichen Konsequenzen das bedeuten würde, dass da welche Belastungen auf den RBB zukommen würden mit dieser sehr offenen Transparenz. Und denke, unter all diesen Voraussetzungen ist es nochmal erstmal eine Möglichkeit, jetzt zumindest zu sagen, wichtig ist die Konsequenzen daraus. Und die sind ja jetzt erstmal sehr klar benannt. Und die müssen eingesetzt und eingehalten werden vor allem. Und wir haben es ja gesehen, also in der Causa des Chefredakteurs, es gab eine Stellenbeschreibung, die benennt ganz klar eine inhaltliche Verantwortung. Und das zeigt ja, das sind inzwischen 4 Jahre, wie schnell sind solche Stellenbeschreibungen, ja, sie verschwinden in einem Verantwortungsvakuum. Und ich glaube, darum geht es jetzt nicht nur Forderungen zu stellen, Dienstanweisungen zu machen, sondern zu gucken, dass die dann tatsächlich auch eingehalten werden.
Anja-Christine Faber und Andres Feil, 2 der 32 Rundfunkratsmitglieder. Die komplette Aussprache im Rundfunkrat können Sie bei Bedarf im Medienmagazin Podcast verfolgen, der immer aktuell Montagmittag in der ARD-Audiothek erscheint. Darin auch mehr über den 2. Sitzungsschwerpunkt, den Plan des RBB-Direktoriums zum Umbau des RBB, untersetzt mit einer soliden Finanzierung. Dafür sei man im RBB bereit, 22 Millionen Euro aus dem Honorar- und Personalbudget zu streichen. Das heißt, mehr als 250 Mitarbeiter nicht mehr zu beschäftigen. 13 Millionen Euro, die dadurch frei würden, wieder zu investieren in die digitale Transformation des Programms und parallel die Unternehmensstrukturen effizienter zu gestalten. Zudem erfahren Sie im Podcast, wie Medienwissenschaftler das ZDF ermuntern, einen sogenannten Digital Open Public Space, eine digitale Alternative zu den Social-Media-Plattformen der internationalen Tech-Giganten, aufzubauen und wie die Wikipedia mit Texten umgeht, die mithilfe künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Hier im RBB 24 Inforadio weiter menschengemachtes Programm für Sie. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Im weiteren Verlauf Richtung Dreikafenland in Höhe Oberkrämer befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackeschen Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Er sprach von einer Zumutung für die Versicherten. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Das steht in einem Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Das Weiße Haus hat die Änderungen nicht offiziell verkündet. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Israels Armee dehnt ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Ein Militärsprecher forderte am Abend Bewohner im Zentrum Gazas zum Verlassen bestimmter Viertel auf. Von dort sollen zuvor Raketen auf Israel geflogen sein. Nach palästinensischen Angaben wurden beim Angriff auf ein Auto 7 Menschen getötet. Aus Tel Aviv Jan-Christoph Kitzler.
In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten.
In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München-Dortmund 2:2, Hoffenheim-Mainz 2:0, Mönchengladbach-Freiburg 1:2, Bochum-Augsburg 1:2 und Kiel-St. Pauli 1:2. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 11 und in Lübben im Spreewald 7 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 9.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Deutschland hat eine Wüste und sie liegt im südlichen Brandenburg. So drastisch beschreiben mittlerweile einige Fachleute die Trockenheit in der Region. Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen. Dass Brandenburg trocken ist und immer weiter vertrocknet, das ist seit längerem bekannt. So auch die Ursachen: heiße Sommer, sinkende Pegelstände, zu geringe Niederschläge, um nur einige zu nennen. Ändern lässt sich das auf die Schnelle wohl kaum. Im Gegenteil, durch den Klimawandel werden Wetterextreme laut Expertinnen noch zunehmen. Es heißt also, sich wappnen gegen die Trockenheit für die Zukunft. Aber wie? Genau dieser Frage gehen derzeit Forschungsteams im Projekt Spreewasser N nach. Eines dieser Teams leitet die Hydrogeologin Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin. Heute ist sie zu Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Frau Engelhardt, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Engelhardt, würden Sie den Süden Brandenburgs auch als Wüste Deutschlands bezeichnen?
Ja, naja, ich würde nicht ganz so weit gehen. Wir sind ja hier trotz allem noch im humiden Klima. Aber tatsächlich sind wir in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Und wir sehen eben schon die Auswirkungen des Klimawandels, der Wasser, auch Übernutzung in der Region deutlich abgebildet.
Und ist da eine bestimmte Region besonders betroffen?
Ja, also es ist so, dass der Südosten Brandenburgs, also wenn wir quasi so ab dem Müggelsee beginnen und dann Richtung Lausitz hinuntergehen, besonders stark in der Region von Trockenheit charakterisiert ist.
Und kann man sagen, warum es genau diese Region ist, die so betroffen ist?
Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Komponenten. Zum einen haben wir eben wirklich in der Region für Deutschland relativ niedrige Niederschläge. Wir haben tatsächlich schon die Effekte des kontinentalen Klimas ausgebildet. Also wir haben dann wiederum lange, trockene Sommerperioden. Und gleichzeitig haben wir eben relativ schlecht durchlässige Böden. Also wir haben viele Gebiete, wo selbst wenn es regnet, der Niederschlag entweder im Sommer verdunstet oder oberflächennah abfließt, sodass es gar nicht mehr den Grundwasserleiter erreicht.
Also das heißt, es muss irgendwas unternommen werden, beziehungsweise was heißt es denn, wenn nichts unternommen werden würde? Wie sieht die Zukunft dann aus?
Das würde bedeuten, dass wir voraussichtlich viele Nutzungen so nicht umsetzen können, gerade auch im Kontext mit dem geplanten Strukturwandel. Und dass sich natürlich unsere Vegetation ändern wird. Also dass viele Baumarten, Vegetationsarten, die eben auch eine entsprechende Feuchte benötigen, einen entsprechenden Niederschlag benötigen, vielleicht einen entsprechenden Zugriff aufs Grundwasser benötigen, dann entsprechend hier nicht mehr so wachsen werden. Das heißt, es würde sich auch das Ökosystem entsprechend verändern.
Und was würde das dann für die Menschen in der Region bedeuten? Komplett neues Leben in einem neuen Klimagebilde?
Genau, also es würde zum einen tatsächlich vielleicht bedeuten, dass wir eben typische Waldstrukturen, die wir kennen, so nicht mehr erleben werden können. Vielleicht würde man dann damit leben müssen, dass bestimmte Seen, die man eben kennt, Stichwort Straußsee zum Beispiel, so wie sie als Freizeitseen, nicht mehr waren. Und natürlich, das ist das Relevanteste, die Wasserversorgung, dass letztendlich eben bestimmte Wassernutzer gegebenenfalls, zumindest in vielleicht Sommerperioden, nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden.
An welche Wassernutzer denken Sie da
ja,
zum Beispiel?
Ja, also wir sprechen da halt von sogenannten Nutzungskonflikten. Das heißt also, wir haben ja ganz viele Wassernutzer. Die Ökologie haben wir eben schon angesprochen. Dann haben wir natürlich die Trinkwasserversorgung. Die wird sicherlich als letzte Schwierigkeiten erlangen, weil sie einfach auch eine entsprechende Priorisierung in unseren Wasserhaushaltsgesetzen hat. Aber dann haben wir natürlich Industrie, wir haben Landwirtschaft, wir haben Tourismus, wir haben die Schifffahrt. Also all diese Bereiche brauchen ja auch Wasser. Und ich gehe davon aus, dass speziell die Sektoren Landwirtschaft und Industrie einen steigenden Wasserbedarf perspektivisch haben werden. Und na, da wird es wahrscheinlich kluge politische Entscheidungen auch brauchen, wie wir damit umgehen.
Nun gibt es ein groß angelegtes Forschungsprojekt, Spreewasser N heißt es. Das N steht für Nachhaltigkeit. Ihre Uni ist daran beteiligt, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Bundesanstalt für Gewässerkunde, die Berliner Wasserbetriebe und viele, viele mehr. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Was genau ist das Ziel des Projekts?
Ja, das Ziel des Projektes ist zum einen für eine Art Pilotregion, das ist das Einzugsgebiet der Unteren Spree. Das heißt eben die Region zwischen Müggelsee und Spreewald exemplarisch zum einen mal zu untersuchen, das heißt also zu quantifizieren, wie viel Wasser haben wir überhaupt. Also es ist in der Tat nicht ganz einfach abzuleiten, wie viel an Ressource überhaupt da ist. Dann
warum ist das so schwierig?
Ja, Sie brauchen da entsprechende Modelle für, die letztendlich Ihren Untergrund abbilden, die ganzen physikalischen und chemischen Zusammenhänge entsprechend abbilden. Und das ist tatsächlich so aktuell nicht existent. Das ist ein Teil. Der andere Teil betrifft die Ökologie. Das heißt, wir quantifizieren auch den ökologischen Zustand der Spree. Dann haben wir die Oberflächengewässer, die wir abbilden. Also das heißt die Spree als solches, den ganzen Bereich der Grundwasserneubildung. Und wir haben auch noch die atmosphärische Komponente, also wo wir quasi den Bereich zum einen, wo, wie entstehen bestimmte Wetterlagen und wie werden wir auch erwarten, das gilt für alle Modelle, die ich jetzt eben erwähnt habe, wie werden die sich in den nächsten 50 Jahren verändern. Der nächste Teil des Projektes ist, dass wir Managementkonzepte versuchen zu beurteilen. Also sie können ja mit bestimmten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen arbeiten. Also wir können über Überleitungen nachdenken.
Überleitung heißt?
Also Überleitung heißt, dass wir Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet, diskutiert wird ja aktuell zum Beispiel die Elbe, es wird auch die Oder oder Neiße diskutiert. Das heißt, dass wir Wasser aus einem anderen Einzugsgebiet in unser Einzugsgebiet transportieren.
Also Wasser klauen sozusagen, sage ich jetzt mal ganz gemein, von Orten, wo mehr Wasser ist.
Genau, das Problem ist, und da sagen Sie es halt auch schon, und dass natürlich nicht unbedingt an diesem Ort mehr Wasser zur Verfügung ist. Und wenn Sie diesem Ort an einer Stelle Wasser wegnehmen, also zum Beispiel der Elbe, aktuell ist es diskutiert auf Höhe der Sächsischen Schweiz, dass wir dann entsprechend natürlich weiter unterstromen. Also zum Beispiel Magdeburg, wo die Elbe dann auch irgendwann ankommt, dann natürlich auch die Konsequenzen sehen. Also das können wir uns anschauen. Wir können uns bestimmte Einstaue, also wenn wir bestimmte mit Wehren, ne, bestimmte Wassereinstaue herstellen, wie wirkt sich das aus? Der Spreewald hat eine ganz relevante Rolle in der Oberflächenwasserbetrachtung, weil er so ein Verdunstungshotspot ist. Das heißt, alles Wasser, was reinkommt, geht eigentlich in die Atmosphäre. Und danach ist die Spree eigentlich so mehr oder weniger erstmal aufgebraucht. Das können wir bewirtschaften. Und dann können wir natürlich den Untergrund selber bewirtschaften. Also das heißt, wir können künstliche Grundwasseranreicherung betreiben, können versuchen, in den oberflächennahen Bereichen Wasser zu speichern. Wir können Renaturierungsmaßnahmen vornehmen. Also auch das schauen wir uns in dem Projekt an. Zum einen, wie effizient ist das? Wie viel Wasser haben wir überhaupt verfügbar noch für solche Maßnahmen? Also Sie müssen auch irgendwo Wasser haben, das Sie überhaupt einspeichern können, ne? Und wie viel können wir damit überhaupt bewirken? Und der letzte Teil des Projektes, es ist halt typisch für die angewandte Forschung, die das BMWF fördert, sind sogenannte Produkte, die wir erstellen. Das heißt, wo wir Nutzern Werkzeuge an die Hand geben, wo sie quasi basierend auf unseren Ergebnissen dann bestimmte Methoden testen können. Also wir entwickeln zum Beispiel eine Speichertoolbox, wo sie genau diese verschiedenen Maßnahmen jetzt als Nutzer, als zum Beispiel obere Wasserbehörde austesten können, wo könnten Sie das, wenn Sie bestimmte Wünsche haben, geeignet anwenden. Und wir stellen noch ein letztes Produkt her, das ist die sogenannte kontrollierte Drainage. Die adressiert die Landwirtschaft. Wir haben in der Landwirtschaft ja sehr lange den Trend gehabt, sehr, sehr stark zu entwässern über diese Drainagen, die Sie überall um die Äcker oder Felder drumherum sehen. Und die führen natürlich zu einer verstärkten, schnellen Wasserabfluss aus der Landschaft. Mhm. Und genau das wollen wir ja nicht. Und diese sogenannten kontrollierten Drainagen ermöglichen in trockenen Zeiten eine Art Wassereinstau. Da haben wir einen Prototyp entwickelt, den wir eben zusammen mit Landwirten testen.
Also im Endeffekt ist das Ziel des Forschungsprojekts, erstmal zu schauen, was überhaupt da ist, also dass man einen Überblick hat, dass man ein Modell auch hat, wie die Landschaft überhaupt aussieht, was man dann damit machen kann, was da ist, wo man Wasser herbekommen kann, dass man im Endeffekt einen Pool erstellt von Möglichkeiten, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, die da eben klimawandelbedingt trockener ausfallen wird, als es jetzt ist.
Ja, genau. Also ich meine, ich vergleiche das halt immer mit dem Bankkonto, ne? Also Sie müssen immer auch erstmal wissen, was Sie auf Ihrem Bankkonto haben, bevor Sie sich entscheiden, was für Sachen Sie sich damit kaufen wollen. Und so ist das natürlich mit dem Wasser auch. Also Sie können nur das Wasser verteilen, was überhaupt da ist.
Frau Engelhardt, bevor wir jetzt auf Ihr Teilprojekt im Spreewasser-N-Forschungsprojekt genauer schauen, vielleicht dann doch nochmal die Grundlagen. Es geht bei Ihnen ja eben vor allem auch ums Grundwasser. Warum ist das so wichtig?
Naja, das Grundwasser ist eben unsere größte Wasserressource. Also das heißt, alles, was Sie sehen, wenn Sie quasi durch die Landschaft fahren, ist nur ein ganz kleiner Bruchteil der wirklichen Wasserressource, die ist unter Ihren Füßen.
Jetzt heißt es, dass seit der Jahrtausendwende der Grundwasserspiegel in einigen Regionen in Brandenburg im Schnitt bis zu 3 Meter gesunken ist. Von Wasserstress ist da die Rede. Ist das alles wegen des Klimawandels?
Ja, es ist zweiteilig zu beantworten. Also speziell diese Gebiete, wenn wir eben an der südlichen Grenze von Berlin sind, also das heißt, wenn wir am Mögelsee sind und dann so nach Osten rübergehen, diese Gebiete haben besonders starke Absenkungen. Also das ist so der Landkreis Oder-Spree, Märkisch-Oderland, das sind die Landkreise, die am stärksten betroffen sind. Die Gründe sind zum einen, wir haben dort tatsächlich auch die Gebiete mit den höchsten Grundwasserentnahmen einerseits. Dann haben wir dort natürlich schon eine gewisse Industrieansiedlung und on top auf diese quasi Wasserentnahmen oder Wasserbedarf, nennen wir das, kommt eben tatsächlich auch ein geringeres Wasserdargebot. Also das heißt, die natürliche Grundwasserneubildungsrate ist eben nicht so hoch, bedingt durch teilweise eben diese undurchlässigen Schichten, die eben quasi als Moränenlandschaft entstanden sind, die oberhalb vom Grundwasserleiter sind. Das heißt, selbst wenn es regnet, dann ist der quasi wie mit so einem Deckel oben abgeschlossen. Das heißt, es kommt erstmal gar nicht rein.
Und ganz kurz nochmal, es entsteht dadurch, dass es entweder regnet und dann aber nicht verdunstet, sondern versickert.
Genau.
Und ankommt im Grundwasserleiter.
Genau, also das ist der Niederschlag, der es schafft, der Verdunstung zu entkommen und auch der Vegetation quasi zu entkommen, dass auch keine Wurzel ihn aufbraucht oder keine Pflanze wieder verdunstet, transferiert und dann eben im Grundwasserleiter angekommen ist. Genau.
Heiße Sommer, sinkende Pegelstände, zu geringe Niederschläge. Brandenburg gilt jetzt schon als trockenste Region Deutschlands. Durch den Klimawandel wird das nicht besser. Wie sich wappnen gegen die drohende extreme Trockenheit in der Region? Thema heute in den Wissenswerten im rbb24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Hydrogeologin Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin. Frau Engelhardt, schauen wir damit auf Ihre Arbeit im Spreewasser-Endforschungsprojekt. Ihre Themen sind da Koordination und unterirdische Wasserspeicherung. Jetzt haben Sie das schon ein bisschen erwähnt. Künstliche Grundwasseranreicherung ist auch das Thema. Was muss ich mir da genau vorstellen?
Ja, also die künstliche Grundwasseranreicherung zielt eben genau darauf ab, dass wir eben nicht genug natürliche Grundwasserneubildung haben. Das heißt, wir sagen, wir erhöhen halt die Grundwasserneubildung künstlich, indem wir zusätzlich Überschusswasser in den Untergrund einbringen. Dieses Überschusswasser kann im, sag ich mal, einfachsten Fall Überschusswasser aus einem Starkniederschlag im Herbst-Winter sein. Das kann aber auch, wenn Sie weiterdenken, kann das gereinigtes Klarabwasser sein, also Klarwasser sein, was man grundsätzlich vielleicht auch zur Verfügung hätte einzugeben. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie einen oberflächennahen Grundwasserleiter haben, dann können Sie mit großen Versickerungsbecken arbeiten. Das heißt, Sie sammeln das Wasser oder bringen es von einem Ort mit einer Pipeline zu Ihrem Becken und lassen es einfach der Schwerkraft entsprechend versickern. Das funktioniert aber nur, wenn Sie einen oberflächennahen Grundwasserleiter haben. Oder Sie reichern damit einfach den Landschaftswasserhaushalt an, also die Ökologie. Also die freut sich darüber. Wenn Sie jetzt aber einen tiefer liegenden Grundwasserleiter haben, was wir in Brandenburg eben oft haben, kommen Sie mit dieser Methode nicht weiter. Was Sie dann machen müssen, ist, Sie nehmen Brunnen, Infiltrationsbrunnen, mit denen Sie in beliebige Tiefe gehen können, sagen wir 50 Meter. Und dann bringen Sie das mit Schluckbrunnen, da haben Sie dann kleine 4, 5, 6 Schluckbrunnen, nebeneinander bringen Sie das in den Untergrund ein.
Sagen Sie mir kurz Schluckbrunnen.
Das ist ein Infiltrationsbrunnen. Also normalerweise nehmen wir raus, also wir holen das Wasser raus mit einem Förderbrunnen und mit einem Schluckbrunnen bringen wir das Wasser in den Untergrund hinein. Also genau das Gegenteilige. Und dann injizieren wir das quasi. Und dann gibt es zwei Optionen. Es gibt einmal die Option, wir holen das quasi ähnlich wie bei der Geothermie am selben Ort, wo wir es infiltriert haben, auch wieder raus. Ja, dann hätten wir quasi vor Ort nur so eine Art Zwischenspeicher, wo wir das da vielleicht ein paar Monate drin haben und holen es wieder raus im Sommer. Die andere Möglichkeit, die wir als attraktiver betrachten, ist, dass Sie das Wasser einige Jahre, vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre, mit der natürlichen Grundwasserbewegung fließen lassen, was Sie eingebracht haben, und dann an einem anderen Ort, also zum Beispiel Ihrem Wasserversorger, Ihrem Landwirt, Ihrer Industrie, wieder mit einem klassischen Förderbrunnen rausholen. Damit ersetzen Sie quasi einen Teil der Förderung von Ihrem hochwertigen, vielleicht schon 50 Jahre altem Grundwasser über dieses künstlich infiltrierte Oberflächenwasser.
Jetzt haben Sie gesagt oder beziehungsweise in Ihrer Forschung herausgefunden, dass eben diese Infiltrationsbrunnen aber eben nicht überall gesetzt werden können. Wo können sie denn gesetzt werden?
Ja, also wir haben eine Machbarkeitsstudie eben für unsere Pilotregionen gemacht. Und wir kommen so darauf, dass so etwa nur so ein Viertel der Region überhaupt geeignet ist für diese Methode. Das ist aber mit den Infiltrationsbecken auch nicht anders. Da haben wir andere Kriterien angesetzt, aber wenn wir jetzt mit dieser tiefen künstlichen Grundwasseranreicherung arbeiten, kommen wir so etwa auf diesen prozentualen Anteil. Naja, und da gibt's halt unterschiedliche Kriterien. Also zum einen wollen Sie natürlich einen Standort haben, wo sie Wasser irgendwo abzapfen können. Also es müsste nicht zu weit weg von einem natürlichen Fließgewässer sein. Sie brauchen einen Wassernutzer. Also es hilft ihnen ja nichts, wenn sie es infiltrieren und dann ist da kein Wasserwerk. Dann bevorzugen wir für diese Methode den Wald, einfach um Nutzungskonflikte mit Landwirtschaft zu vermeiden. Wir haben absolute Ausschlussgebiete, wie FFH-Gebiete, wie urbane Gebiete, fällt auch alles weg.
FFH-Gebiete?
Flora, Fauna, Habitat, also Naturschutzgebiete. Mhm. Dann wollen wir natürlich an Orte gehen, wo unser Grundwasserleiter auch eine gute Mächtigkeit haben. Also es hilft ihnen dann nichts, wenn der nur so 10 Meter mächtig ist. Das heißt, wir haben über unser Untergrundmodell Gebiete herausfiltern können, wie wir eine sehr gute Mächtigkeit haben. Dann wollen wir an Gebiete, wo der Grundwasserleiter schön durchlässig ist. Das haben wir auch entsprechend über unser Untergrundmodell ableiten können. Und natürlich, weil es kostet einfach jeder Bohrmeter, wollen wir nicht zu tief gehen müssen. Das heißt, also wir gehen auch an Gebiete, wo unser Grundwasserleiter möglichst oberflächennah, also wo sie vielleicht nur 20, 30 Meter tief bohren müssen, um dahin zu kommen. Und dann sollten natürlich keine Altlasten da sein. Ja, und so kommen sie dann dazu, dass eben viele Gebiete nicht geeignet sind und dass wir diese Flächen haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Viertel der gesamten Fläche. Und
der geeignet ist.
Der geeignet ist, immerhin. Es ist ja ein Viertel. Ne?
Ja.
Und es ist ja auch so, dass wir es im Moment gar nicht machen. Also das heißt, da ist ja schon noch Spielraum zwischen 0% und 25%. Und dann haben wir uns auch angeschaut, sie müssen ja auch Wasser verfügbar haben, das sie infiltrieren können. Mhm. Das ist ja quasi die nächste Stellschraube. Und wir haben das für die Fließe in der Region ausgerechnet und kommen so nach Standort pro Jahr etwa auf 1,5 bis 4 Millionen Kubikmeter Wasser, was wir in den Untergrund einbringen können.
Um das in Relation zu setzen, wie viel würde man denn davon abdecken, von dieser Differenz, die jetzt eben fehlt zwischen Entnahme und Neubildung des Grundwassers?
Genau. Also das kommt eben drauf an. Also gerade in dem Gebiet, wo wir den etwas höheren Wasserstress haben, also Märkisch-Oberland zum Beispiel, wäre das so etwa 30% dessen, was der Wasserversorger derzeit fördert pro Jahr, könnten wir damit substituieren. Allerdings muss ich einschränkend sagen, wir haben Langzeitmessreihen ausgewertet seit 1970 der Fließgewässer. Und ich sage immer schon so schön, die fetten Jahre sind vorbei. Letztendlich die Zeiten, wo wir richtig gut Überschusswasser hatten, die sind durch. Also 1990 hätten wir noch wunderbar abnehmen können. Inzwischen haben wir viele Jahre, wo wir aus den Fließgewässern gar nichts mehr abnehmen können. Also das heißt, wir haben einen sogenannten ökologischen Mindestabfluss, den wir erhalten müssen, eben für Fische, für sonstige Tiere im Fließgewässer, für die Ökologie. Und der darf auf keinen Fall unterschritten werden. Und wir haben natürlich auch immer darüber hinaus eine entsprechende Restwassermenge bei unseren Betrachtungen drin gelassen. Das heißt, es wird Jahre geben, da können wir gar nichts abnehmen für diese Methode, außer sie gehen an das Klarwasser ran.
Guter Hinweis, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Wir haben jetzt über Grundwasser, Regenwasser, Oberflächenwasser gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Wasser, was man eben schon mal genutzt hat? Abwasser kann ja zu Klarwasser gefiltert werden. Von welcher Qualität reden wir denn da?
Also genau, vielleicht zur Definition, Klarwasser ist letztendlich gereinigtes Abwasser. Mhm. Also das, was aus der Kläranlage rauskommt, das ist das Klarwasser. Das ist dann durch seine 3 oder zum Beispiel Ruhleben bald 4 Reinigungsstufen durchgelaufen. Aber natürlich ist das in einer schlechteren Qualität als unser Oberflächengewässer. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, dass viele Oberflächengewässer im Sommer ohne Klarwasser gar keine Wasserführung hätten. Also das heißt, wir sind da schon fast in einem Klarwasser-Qualitätsbereich. Also da sind dann vielleicht 80% Klarwasser schon drin. Mhm. Naja. Und in der Tat würde es voraussichtlich eine gewisse Wasseraufbereitung noch bedürfen, zumindest nach deutschen Vorstellungen. Und dann könnte man dieses Klarwasser entsprechend in den Untergrund einbringen. Auch dieses Klarwasser wäre nur voraussichtlich im Herbst, Winter nutzbar, weil wir eben das Klarwasser auch schon für die Mindestwasserführung in den Fließgewässern brauchen. Das heißt, da können wir es eigentlich gar nicht mehr rausnehmen. Und sowohl die Infiltration von Klarwasser, aber auch die von Oberflächenwasser aus den Flüssen wird derzeit nicht praktiziert und ist auch von der genehmigungsrechtlichen Seite fast eigentlich nicht umsetzbar. Und es gibt auch bei Oberflächenwasser die Forderung einer weiteren Wasseraufbereitung dazwischen.
Andere Länder machen das ja aber anders, ne? Sind die mit der Technologie auch schon weiter, dass sie das besser klären können, das Wasser? Oder woran liegt das, dass sie das? Die haben einfach andere Regeln.
Genau. Also ich glaube, technisch können wir das alles. Also so, wir können auch technisch unser Abwasser bis auf Trinkwasserqualität hochklären. Also da ist nicht so, sage ich mal, das Problem. Das Problem ist halt natürlich, wir sind das hier gewöhnt in Deutschland, dass wir uns quasi in gewisser Weise auch diesen Luxus erlauben können, diese Restriktionen zu haben. Aber natürlich, also wenn ich immer weiter mich in diese Wassermangelsituation begebe, muss ich da gegebenenfalls so den ein oder anderen Zugeständnisse gegebenenfalls machen. Also andere Länder machen das, Frankreich macht es, Spanien macht es, Israel nutzt 90% seines Abwassers wieder, recycelt das. Also da sind ganz andere, sage ich mal, Einstellungen zu dem Thema.
Schauen wir in die Zukunft. Das Forschungsprojekt Spreewasser N läuft noch bis Ende des Jahres. Was passiert denn dann?
Ja, wir würden uns so zum einen wünschen, vielleicht, dass die Produkte gerade mit unserer Speichertoolbox entsprechend auch in den Behörden eine entsprechende Anwendung bekämen und Akzeptanz. Naja, und dann tatsächlich auch mit unseren Standortauswahl, also wo wir jetzt eigentlich hingehen könnten, wie viel Wasser da ist, würden wir uns tatsächlich auch so eine Art Pilotzeit wünschen, also wo man in einer Pilotanlage entsprechend jetzt wirklich die Machbarkeit in einem Realmaßstab testen könnte. Das wäre so unser großer Traum, würde ich sagen.
Wer müsste da jetzt ins Handeln kommen, damit dieser Traum Realität?
Es wäre schon aus meiner Sicht so ein bisschen die Aufgabe der Landesbehörden, auch zu sagen, gut, wenn ich eine Region strukturell nach vorne bringen will, wenn ich neue Industrien ansiedeln will, wenn ich meine Landwirtschaft, meine regionale Landwirtschaft sichern möchte, dann muss ich eben auch die Implementierung solcher Methoden unterstützen. Und ich denke mal, im Land Brandenburg haben wir ja auch die Gelder aus dem Strukturwandel. Also da sehe ich durchaus Handlungsoptionen.
Wenn man das bedenkt, was in Ihrem Projekt gemacht wird, erscheint es einem ja eigentlich ganz logisch. Man guckt, was da ist, man sammelt das, was man hat und man versucht es zu speichern, um es dann später zu entnehmen. Warum wird da nichts draus bisher?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen in Deutschland noch so die Tendenz, dass man glaubt, wenn ich hier jetzt vielleicht so eine kleine Renaturierung mache und hier nochmal so einen kleinen Wasseraufstau, dass es vielleicht dann doch noch wieder wird. Und wenn Sie aber solche Methoden implementieren, naja, da müssen Sie schon inhaltlich mutig sein. Da müssen Sie auch genehmigungsrechtlich ran. Also es braucht auch voraussichtlich eine Ausnahmegenehmigung im Wasserrecht. Und Sie müssen natürlich auch ein bisschen Geld für Infrastruktur in die Hand nehmen. Also das ist eben was anderes als jetzt mal für ein paar hunderttausend Euro vielleicht eine kleine Machbarkeitsstudie oder mal da ein kleines Wehr zu bauen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man im Moment noch hofft, dass man auch mit diesen sehr kleinteiligen Maßnahmen da so durchschippert.
Also der Ernst der Lage muss erst noch erkannt werden.
Ja, ich habe das Gefühl, und wenn wir natürlich dann immer mal wieder einen ganz guten, feuchten Winter haben, dann geht das ja auch so ein bisschen aus dem Bewusstsein zurück. Aber ich habe mir jetzt, wir haben das ganz neu, wir haben Dürreindikatoren fürs Grundwasser. Und das ist eben schon seit einigen Jahren, diese Grundwasserdürre, die ist schon länger da. Und wir sehen eben eine ganz stark zunehmende Tendenz dieser Grundwasserdürre in der Region ausgebildet, die eigentlich ganz klar darauf hinweist, es ist dringend was zu tun.
Frau Engelhardt, vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten Professorin Dr. Irina Engelhardt von der TU Berlin, ihres Zeichens Hydrogeologin. Sie arbeitet unter anderem an innovativen Technologien zur Grundwasseranreicherung und leitet dazu ein Teilprojekt im groß angelegten Forschungsprojekt Spreewasser N. N steht hier für nachhaltig. Großes Ziel hier, Maßnahmen zu erforschen und Strategien zu entwickeln, um die Region gegen extreme Trockenheit zu wappnen. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Zurzeit Stau ab Mühlenbeck plus 10 Minuten. Vorsicht im weiteren Verlauf Richtung Dreikafenland. In Höhe Oberkrämer befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt. Bei der S-Bahn Berlin werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt. Bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf. Bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und bei der S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei einigen Punkten im Koalitionsvertrag noch skeptisch. 4 Tage nach der Vorstellung des Papiers sagte Merz der Bild am Sonntag, dass zum Beispiel Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht sicher seien. Kerstin Späth.
Der CDU-Chef sagt dazu jetzt, die Senkung wolle man, sofern es der öffentliche Haushalt hergebe. Ungewiss ist demnach auch, ob der Mindestlohn auf 15 Euro pro Stunde angehoben wird. Auch das verlangt die SPD, Merz stellt aber klar, das habe man so nicht verabredet. Es werde keinen gesetzlichen Automatismus geben. Zuständig für das Thema sei die Mindestlohnkommission.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef Storm der Augsburger Allgemeinen. Ina Dietz.
In der gesetzlichen Krankenversicherung droht laut Storm ein Anstieg um mindestens einen halben Beitragssatzpunkt. Storm sprach von einer Zumutung für Beschäftigte, Rentner und Arbeitgeber. In Verbindung mit steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen könnte damit ein Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 43% erreicht werden.
Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektronikartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Israel weitet seine Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Am Abend forderte ein Armeesprecher die Bewohner eines Viertels im Zentrum von Gaza dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Von dort seien Raketen auf Israel geschossen worden. Nach palästinensischen Angaben sind beim Angriff auf ein Auto im Zentrum des Gazastreifens 7 Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Krankenhaus getroffen worden. Der Mann, der gestern in Berlin-Charlottenburg von der Polizei angeschossen wurde, ist tot. Er ist am Morgen im Krankenhaus verstorben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann hatte gestern im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz einen anderen Mann im Streit erstochen. Er flüchtete in die Schlossstraße, wo er von der Polizei